Guten Morgen. Normalerweise gebe ich mir Mühe beim Vorbereiten einer Predigt. Also eigentlich immer. Aber manchmal gebe ich mir besonders Mühe. Soll ich verraten, warum? Weil ich möchte, dass ihr dann beim Mittagessen nicht schlecht über mich redet. Und zack, schon auf die Versuchung eingefallen. Was war die Versuchung? Die Versuchung war in dem Moment, dass ich von euch geachtet und geliebt werden möchte. Dass ich mir Mühe gebe beim Vorbereiten einer Predigt, da sind wir uns, glaube ich, einig, das macht schon Sinn. Aber wenn das Motiv dahinter ist, ich gebe mir besonders Mühe, damit ihr dann mich gut findet nachher und ich bei euch beliebt bin, dann bin ich auf eine der drei Versuchungen reingefallen, denen Jesus ausgesetzt war. Es gibt am Anfang vom Lukas-Evangelium und vom Matthäus-Evangelium die Erzählung, dass Jesus und der Teufel Satan sich begegnet seien und Satan oder der Teufel, wie er auch genannt wird, hat Jesus versucht. Drei Versuchungen. Diese drei Versuchungen haben ein Grundthema. Das Grundthema ist, so wie es ist es nicht gut. Gottes Liebe ist für dich, Jesus, nicht ausreichend. Du musst etwas tun, damit du dich gut fühlst, damit Gott dich annimmt, damit auch Menschen dich achten. Du bist nicht genug, du bist nicht liebenswert. Tu etwas dafür. Bei diesen Themen setzte der Teufel bei Jesus an und er tut es noch heute, bei uns allen, immer wieder. Drei grundlegende Versuchungen, denen wir alle immer wieder begegnen. Und ich möchte diese drei mit euch lesen und ich nehme den Text aus dem Lukas-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium wird die gleiche Geschichte berichtet, allerdings ist die Abfolge nicht genau gleich. Versuchung 2 und 3 sind verändert oder umgetauscht. Wir lesen die Geschichte nach Lukas 4. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Auch hier gibt es eine kleine Unstimmigkeit, könnte man sagen. Im Matthäus-Evangelium heißt es, oder man kann es auch so übersetzen, dass Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hat und anschließend dann vom Teufel versucht wurde. Aber wie auch immer, eine lange Zeit in der Wüste und nach dem Fasten wird Jesus versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, also diese 40 Tage, war er hungrig. Kann man verstehen, oder? Und der Teufel sprach zu ihm, wenn, dieses Wort ist wichtig, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Hier zitiert Jesus aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Wir fahren weiter. Versuchung Nummer 2. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn, kommt dieses Wort wieder, wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Auch hier zitiert Jesus wieder
einen Satz aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 13 und im Kapitel 10, Vers 20 kommt er nochmals vor. Dritte Versuchung. Und er, der Teufel, führte Jesus nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, aha, der Teufel kann zitieren, gell? Psalm 91. Denn es steht geschrieben, er, Gott, wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du eine sanfte Landung hinlegst. Psalm 91, Verse 11 bis 12. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Zitat aus 5. Mose, Kapitel 6, Vers 16. Also die Zitate kommen mehr oder weniger aus der gleichen Ecke im Alten Testament. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Wir denken heute Morgen über diese drei Versuchungen nach, was die bedeuten und wie Jesus damit umgegangen ist und was wir davon lernen können. Die erste Versuchung, da ging es um die Frage: Jesus, mach Steine aus Steinen Brot. Und ich übertrage das jetzt und bei den anderen zwei Versuchungen auch, und ich nehme eine Struktur zu Hilfe, die man auch im Buch findet von Peter Scacero mit dem Titel Glaubensriesen oder Seelenzwerge. Also die Idee für diese Bezeichnung kommt von dort. Versuchung Nummer 1. Ich bin, was ich tue. Leistung. Bisher hatte Jesus noch nichts getan, gell? Wir befinden uns am Anfang seiner öffentlichen Auftritte. Bisher war er eine unbekannte Person, er hat noch nichts getan. Und jetzt kommt der Teufel und sagt ihm: Jesus, mach aus diesen Steinen Brot. Oder das wäre doch schon mal eine furiose Eröffnung von seinen öffentlichen Auftritten. Wundern. Und dann bist du jemand. Wenn du das hinkriegst, dann bist du jemand. Jesus hatte noch nichts getan bis anhin, keinen Leistungsausweis, dass er der Sohn Gottes sei. Und der Teufel sagt: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann tu jetzt etwas. Zeig mal, was du kannst. Und der Zeitpunkt war ideal. Jesus war hungrig. Was hat das mit uns zu tun? Es ist tief in unserer Kultur verankert. Wir fragen immer ganz schnell: Was tust du? Was leistest du? Daran bemessen wir uns selbst oft und in der Regel auch andere. Also nichts tun, dann hast du keine Bedeutung. Was bringst du? Was leistest du? Nicht nur für andere, sondern auch für Gott. Und wenn du etwas tust, dann bist du jemand. Das lebt ganz tief in uns. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt, wir fallen immer wieder darauf rein, wenn wir über uns selber nachdenken, bei der Frage, wer bin ich denn überhaupt, dann stellen wir fest, ich bin gar nichts, ich bringe ja nichts, ich bin vielleicht älter oder krank oder kann nicht oder bin zu wenig begabt oder was auch immer. Ich habe keinen Leistungsausweis, also bin ich niemand. Und das ist die Versuchung, die tagtäglich kommt. Und wenn wir darauf reinfallen, dann gehen wir davon aus: Seht mal alle her, ich kriege jetzt das gut hin und ich tue etwas. Und das macht mich aus.
Jesus antwortet darauf und er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Das heißt, Jesus macht auf diese Versuchung des Teufels klar, der Mensch lebt nicht vom Äußeren, nicht von dem, was man sieht, sondern der Mensch lebt eigentlich von inneren Themen, Dingen und schon gar nicht von dem, was er leistet. Aber sag das mal in unserer Gesellschaft, wo alles auf Leistung aufgebaut ist und für Leistung bekommst du eine Gegenleistung. Versuchung Nummer 1, ich bin, was ich tue, es geht um die Frage der Leistung. Versuchung Nummer 2, ich bin, was ich habe, es geht um die Frage nach dem Besitz. Der Teufel führt Jesus auf einen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und sagt, wenn du Jesus mich anbetest, dann gebe ich dir das alles. Dann hast du mal etwas, du Mittelloser. Dann hast du Macht und Einfluss. Der Teufel sagt, ich habe Macht über diese Reiche und ich gebe dir diese Macht. Also, wenn Jesus auf diese Versuchung reinfällt, dann hat er endlich auch mal etwas. Bis anhin war Jesus ja ziemlich mittellos. Er hatte ja nichts. Weder etwas geleistet, Versuchung Nummer 1, Versuchung Nummer 2, noch hatte er irgendwelchen Besitz. Und der Teufel bietet ihm das an. Du bist jemand, wenn du etwas hast, wenn du etwas besitzt, wenn du Macht hast, wenn du Einfluss hast. Wie ist das heute? Wie groß ist dein Einfluss? Wie schnell gehen wir davon aus, wenn ein Mensch Macht bekommt oder Einfluss hat, dann achten wir ihn. Wenn jemand viel besitzt, reich ist zum Beispiel, dann denken wir, wow, muss man vorsichtig sein. Dann ist die Person jemand. Und die Versuchung für uns, wenn wir etwas besitzen oder eben viel Macht und Einfluss haben, ist die, dass wir denken, ich bin jemand, weil ich viel habe, weil ich Besitz habe. Und dann leiten wir von dem auf unseren Wert ab. Ich bin, was ich habe. Versuchung Nummer 3. Ich bin, was andere von mir denken. Die Frage nach der Beliebtheit. Das war die Versuchung, wo der Teufel mit Jesus auf die Zinne, also auf das Dach des Tempels geht und sagt, stürze dich hinunter. Und der Teufel hat ja auch gelernt, er hat jetzt inzwischen auch gemerkt, man muss Bibelzitate bringen, wenn man etwas bewegen will. Also zitiert er Psalm 91 und sagt, stürz dich von hier hinab, denn wir lesen ja in der Bibel, gell Jesus, Gott wird dafür sorgen, dass du eine sanfte Landung hinlegst. Und alle, die das sehen, die klatschen Beifall. Also, das ist dein großer Auftritt. Und du wirst beliebt sein. Was ist dein Wunsch, wie andere Menschen über dich denken und was andere Menschen sagen? Ich mag mich gut erinnern in meiner Kindheit, und es ging da nicht nur um Situationen in der lokalen Kirche, sondern es ging auch sonst um soziale Situationen. Oft sagte meine Mutter, also das macht man nicht. Was sollen auch die Leute sagen? Was denken sie dann über uns? Das ist die Versuchung. Etwas zu tun oder nicht zu tun, damit man beliebt ist und ankommt. Und davon leiten wir dann den Wert ab, den eigenen Wert. Ich bin, was andere von mir denken. Die Frage ist immer wieder, wen wollen wir denn beeindrucken? Unsere Nachbarn? Das Dorf? Arbeitskolleginnen, Kollegen? Oder vielleicht sogar Gott? Könnte es sein, dass wir mit unserem Lebenswandel manchmal auch Gott beeindrucken wollen? Dass er begeistert von uns ist? Jesus wehrt ab
Und er sagt, es ist dir gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und es geht nicht um Versuchung an sich bei dieser Aussage, sondern es geht darum, dass wir Gott zu Dingen bringen, zum Handeln bringen wollen, damit wir gut rauskommen, damit es uns dann gut geht nachher. Also wir sollen Gott nicht mit Dingen versuchen, welche uns bei anderen Menschen oder bei ihm beliebt machen wollen sollen. Das sind die drei Versuchungen. Versuchung Nummer eins: Ich bin, was ich tue. Ich definiere mich und andere definieren mich über die Leistung. Versuchung Nummer zwei: Ich bin, was ich habe. Wir definieren uns über unseren Besitz, über unsere Macht, über unseren Einfluss. Versuchung Nummer drei: Ich bin, was andere von mir denken. Es ist uns wichtig, dass wir gut bei anderen ankommen, dass andere gut über uns reden. Und jetzt eine kurze Klammer auf und dann gleich wieder zu. Ich habe jetzt nur von uns persönlich gesprochen oder die drei Versuchungen Jesu auf unser persönliches Leben übertragen. Könnte es sein, dass wir als Kirche, als lokale Kirche, auch permanent mit diesen drei Versuchungen konfrontiert sind? Also nicht ich, sondern wir als Kirche. Versuchung Nummer eins: Wir sind das, was wir hier performen. Versuchung Nummer zwei: Wir beeindrucken mit dem, was wir haben und mit unserem Einfluss in den Dörfern vielleicht, in dem Gebiet, in der Gesellschaft. Wir haben Einfluss. Versuchung Nummer drei: Es ist uns extrem wichtig, was Menschen außerhalb der Kirche über uns sagen. Und wir mögen es, wenn sie gut über uns reden, und wir arbeiten darauf hin. Könnte es sein, ich frage ja nur, könnte es sein, dass wir auch als Kirche permanent mit diesen drei Versuchungen konfrontiert sind? Klammer wieder geschlossen, wir können später noch darüber reden. Jetzt die Reaktionen von Jesus auf diese Versuchungen. Ich möchte drei nennen. Das ist eine schöne Zahl, drei Versuchungen, drei Reaktionen. Wobei es ist nicht für jede Versuchung eine Reaktion, sondern ich fasse es ein bisschen zusammen oder bündle es ein bisschen. Eine Beobachtung, die auffällt, ist, Jesus verhandelt nicht mit dem Teufel, sondern er gibt nur eine kurze und klare Antwort und damit ist es erledigt. Wie war das nochmals mit der Schokolade und dem Kühlschrank, ganz am Anfang jetzt im Gottesdienst heute? Oder er hat ein bisschen gedealt mit dem Kühlschrank, mit der Schokolade und mit der Einkäuferin. Sie wird ja wohl wieder eine kaufen und so weiter. Also es ist so immer, so, wenn man auf Versuchungen reinfällt, dann geht ein Deal voraus in der Regel. Wir verhandeln ein bisschen. Und wir sagen dann, ja gut, ich vertraue Gott schon. Also wirklich. Aber so ein bisschen selber schauen, das funktioniert, hilft auch. Das ist ein Deal. Ich vertraue Gott, aber ein bisschen Reserve zu haben, für die ich sorge. Man weiß ja nie, was kommt. Ist doch auch wichtig. Und dann verhandeln wir, und Jesus verhandelt nicht, sondern er antwortet klar auf die erkannte Versuchung mit einem kurzen, klaren Satz. Beobachtung Nummer zwei: Wie geht Jesus mit diesen Versuchungen um? Jesus antwortet zwar mit Bibelzitaten, aber gell, wir haben gesehen, der Teufel argumentiert auch mit Bibelzitaten. Und ich würde deshalb sagen, Jesus antwortet auf Bibelzitate mit biblischen Wahrheiten. Wir wissen alle, wenn wir über schwierige Themen sprechen miteinander, seien das ethische Themen, Zukunftsfragen, wohin entwickelt sich die Welt, was läuft da ab, wenn wir über Corona, über Gesundheit, über Wohlstand, was weiß ich, über irgendwelche Themen diskutieren miteinander und irgendeinen guten Weg finden, dann neigen wir dazu, Bibelstellen zu zitieren, um eine gewisse Sicht auch zu untermauern. Und wir haben sicher alle schon erlebt, wenn man irgend über ein ethisches Thema diskutiert, man findet für Pro und Contra Bibelstellen. Du kannst mit der Bibel fast alles argumentieren und belegen. Das hat schon der Teufel gemacht. Er hat schon mit Bibelstellen argumentiert. Meine These ist, oder Ableitung daraus, aus dieser Beobachtung, lasst uns nicht einfach mit Bibelstellen um uns werfen. Obwohl das im Moment schon richtig klingt, vielleicht. Aber lasst uns mit biblischen Grundwahrheiten argumentieren. Und das hat Jesus gemacht. Er hat Grundsätzliches. Natürlich hat er Bibelzitat dazu gebraucht, aber er hat grundsätzliche Dinge festgehalten in seiner Antwort, in seinen Antworten. Und ich glaube, so sollten wir auch vor allem in kritischen und differenten Themen vorgehen und uns nicht auf Bibelstellenargumentationen zurückziehen. Reaktion, Beobachtung Nummer 3. Jesus kann konsequent bleiben und die Versuchungen abwehren, weil er weiß, in wem er geborgen ist. Vor unserem Text in Lukas 4 oder Matthäus 4 wird vom Ereignis berichtet, dass Jesus eben am Jordan war, da getauft wurde und dann passiert etwas ganz Geheimnisvolles. Dann öffnet sich irgendwie der Himmel oder ich stelle mir so vor, die Wolken gehen auseinander und dann kommt so irgendetwas wie eine Taube, vielleicht war es eine Taube und sitzt Jesus auf die Schulter und dann kommt eine Stimme aus dem Nichts beziehungsweise aus dem Himmel. Was sagt die Stimme? Es war Gottes Stimme und er hat gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und das ist extrem wichtig, dass wir das im Zusammenhang sehen. Vor den Versuchungen definiert Gott, was er über Jesus denkt, wie er zu ihm steht. Und Gott sagt, das ist mein geliebtes Kind, an dem habe ich Freude. So kann man es auch übersetzen, an dem habe ich Wohlgefallen, an dem habe ich Freude. Und genau diese Grundaussage wollen alle drei Versuchungen torpedieren oder zunichte machen und ablenken auf andere Dinge, dass die eben zur Grundlage werden. Besitz, Leistung, Beliebtheit. Und Jesus konnte auf diese Versuchungen mit Abwehr reagieren, weil er wusste, wer er war, in Gottes Augen und damit auch in seinen Augen. Er war nicht darauf angewiesen, mit Besitz aufzutreten. Er war nicht darauf angewiesen, von Menschen beliebt zu sein. Er war nicht darauf angewiesen, mit der Leistung, mit seiner Performance zu zeigen, wer er war. Nein, Gott hatte vorhin schon gesagt, das ist mein geliebtes Kind. Ich habe Freude an ihm. Was heißt das für uns? Das heißt, bevor du auch nur irgendetwas machst oder bringst oder tust oder was weiß ich, sagt Gott über deinem Leben, du bist mein geliebtes Kind. Geh davon aus, egal was immer dir begegnet. Kannst du das glauben? Du bist Gottes geliebtes Kind. Nicht, wenn du die Dinge tust, die man eben sinnvollerweise tut oder eben nicht tut oder so. Also nicht, wenn du erst eine Leistung oder irgendetwas Performance gebracht hast, sondern vorher, grundsätzlich, sagt Gott, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe an dir Freude. Es ist gut, dass es dich gibt. Du bist liebenswert. Und dann kannst du auf Versuchungen auf dieser Basis reagieren. Und ich glaube, das war der Grund, warum Jesus nicht auf die Versuchungen reingefallen ist. Er wusste, wer er war und was Gott über ihn dachte. Ich fasse zusammen mit drei Merkpunkten.
Merkpunkt Nummer 1. Versuchungen. Auf andere Dinge als auf Gott zu vertrauen, begegnen uns jeden Tag. Wir sind dem dauernd ausgesetzt. Zweiter Merkpunkt, antworte auf Versuchungen nicht einfach mit 2, 3 biblischen Zitaten, sondern antworte darauf mit biblischen Wahrheiten. Und wenn Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, dann ist das nicht einfach ein Zitat von irgendwo, sondern das ist eine biblische Grundwahrheit. Dritter Merkpunkt, leite deinen Wert und dein Selbstverständnis immer. Egal, ob es gut geht oder ob dich alle ablehnen. Leite deinen Wert und dein Selbstverständnis immer von Gottes Zusagen ab. Gell, das klingt jetzt gut. Und das klingt einfach. Aber im Leben ist das eine extreme Herausforderung. Alles schreit mir etwas anderes ins Ohr. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder zu Herzen nehmen, was Gott eben über dich, über mich, über uns sagt. Die Liebe zu Gott und vor allem Gottes Liebe zu mir muss die Basis von unserem Selbstverständnis sein. Sonst wird es im Christsein immer einen Krampf und einen Kampf. Und auf der Basis dieser Liebe von Gott zu uns zu leben, das ist echte Nachfolge, das ist echte Spiritualität und wahres Christsein. Und das heißt freiheitlich leben, nicht unter Zwängen. Ich wünsche dir und mir von Herzen, dass wir die Versuchungen, die uns tagtäglich begegnen, erkennen können und nicht darauf reinfallen, sondern immer wieder darauf antworten können mit der biblischen Grundwahrheit, wir wissen uns von Gott geliebt. Und ich wünsche dir und mir von Herzen, dass wir auf dieser biblischen Grundwahrheit über unserem Leben fröhlich leben können. Und Jesus von ganzem Herzen vertrauen und ihm nachfolgen können. Möge Gott uns das schenken, immer wieder schenken.